Jedes Mal, wenn ich hier den Predigtdienst in Vertretung übernehme, dann lernt man auch immer wieder neue Leute kennen. Vielen Dank auch für die Musik. Hat mir sehr gut gefallen und die passten auch zum Thema der heutigen Predigt und auch die einleitenden Gedanken heute. Ich habe die Predigt überschrieben, Gnade macht den Unterschied. Wer nicht weiß, wo er herkommt, der weiß auch nicht, wer er ist. Woher kommen eigentlich die evangelischen, die Gemeinden, die Freikirchen, die auch wir als evangelische Freikirche, als Baptistengemeinden gehören wir ja gemeinsam zur großen Familie der evangelischen Gemeinden. Auf welche Personen, Ereignisse und Erkenntnisse geht das zurück? Im letzten Jahr haben wir evangelischen Christenjahr an das Reformationsjubiläum gedacht, also 500 Jahre ist ein Ereignis her, was man allgemein als Auslöser der Entstehung der evangelischen oder auch später dann freikirchlichen Gemeinden, was passiert ist. Und ihr seht hier, einer der großen Männer, die Gott gebraucht hat, war Martin Luther. Und der soll ja am 31. Oktober 1517, soll dieses Ereignis stattgefunden haben. Da hat der damalige Theologieprofessor aus Wittenberg ein Gesprächsbeitrag, so war das eigentlich gedacht, in Form von 95 Thesen zur Erneuerung der damaligen mittelalterlich-katholischen Kirche, hat er dort an die Schlosskirche von Wittenberg geheftet. Und das hat dann eine ganz eigene Dynamik angenommen. Martin Luther, verdanken wir ja eine Sache, dass ganz neu dieser Begriff der Gnade Gottes, sola gratia, entdeckt wurde und auch ganz neu verstanden und geglaubt wurde. Dieser Film, der ist übrigens ganz gut, ich glaube nur 2003 oder so ist er erschienen, also kann ich euch mal empfehlen. Soweit ich in eurem Gemeindebrief gelesen habe, habt ihr ja im November vergangenen Jahres auch so einen Vortrag gehabt über die Reformation. Jedenfalls stand das so im Gemeindebrief, ich hoffe, das stimmt auch. Da habt ihr euch ja damit beschäftigt. Martin Luther wurde ja am 10. November 1483 geboren und am Tag darauf getauft. Also damals war die Kindertaufe weit verbreitet, fast die häufigste Form der Taufe. Baptisten gab es damals noch nicht. Martin Luther war erst auch kein Baptist, aber trotzdem wurde er dann auf den Namen des Tagesheiligen getauft. 11. November, wer weiß, was es ist, feiern wir ja auch St. Martin, also Martin von Tours. Und deswegen hat man ihm den Namen Martin gegeben. Und Martin Luther hat erkannt, dass wir alles, aber auch alles, was wir Christen haben und sind, verdanken wir der Gnade Gottes. Was ist das eigentlich, Gnade? Das wünschen wir uns ja für unser Leben. Das wünschen wir für das Leben unserer Familien und für unseren eigenen Werdegang. Der italienische König Umberto II. Soll es gewesen sein. Er bekam eines Tages das Gnadengesuch eines zum Tode verurteilten Strafgefangenen. Und der Justizminister, der ja für die gerechte Bestrafung zuständig ist, der hat sich das Gnadengesuch schon durchgelesen und hat dann an den Rand einen folgenden Satz geschrieben. Gnade, unmöglich, Todesurteil. Und der italienische König hat sich das dann durchgelesen, dann hat er einen Stift genommen, hat etwas weggestrichen, an einer anderen Stelle einen Strich gesetzt und dann stand Folgendes zu lesen. Gnade, unmöglich Todesurteil. Nebenbei bemerkt, da kann man wieder sehen, wie lebenswichtig die deutsche Grammatik sein kann. Also für alle Deutschlehrer hier unter uns oder Eltern von schulpflichtigen Kindern, Leute, setzt euch dran, die Sprache ist etwas ganz Wichtiges, dass man etwas richtig versteht. Das kann Leben retten, wie man hier an diesem Beispiel sieht. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Gnade reden? Viele denken ja bei dem Wort Gnade an so etwas wie eine momentane Stimmung eines Höhergestellten, also so eine momentane Sympathieanwandlung, die uns ergreift. Und dann denken wir auch, zum Beispiel als wir als Kinder klein waren und wir hatten vielleicht einen Wunsch bei unseren Eltern und dann haben wir wussten eigentlich, das kriegen wir nicht durch, also das erlauben die uns nicht, das kriegen wir sowieso nicht, das sind wir noch zu klein für oder was auch immer. Und dann hat man eines Tages vielleicht gemerkt, Mensch, heute hat der Papa oder die Mama aber gute Laune, ich frage nochmal, vielleicht kriegen wir es ja heute durch. Also vielleicht sind sie ja heute besser gelaunt, und vielleicht hat es auch geklappt oder vielleicht auch nicht. Und manchmal denken wir als Christen so, dass Gottes Gnade auch so eine momentane Sympathieanwandlung ist. Aber ob man sich jetzt immer jeden Tag darauf verlassen kann, wenn er uns das heute gewährt, aber morgen vielleicht schon wieder ganz anders denkt. Also man denkt, es ist eine unsichere Sache. Auch ein Muslim übrigens redet ja von der Gnade und Barmherzigkeit Allahs. Aber bis ins letzte Gericht hinein kann sich kein Muslim sicher sein, ob Allah ihn dann nicht doch durch den Rost fallen lässt und ob er dann wirklich barmherzig und gnädig ist. Die Bibel, an die wir Christen glauben oder von der wir unseren Glauben haben, die redet ganz anders. Ich lese euch mal so zwei beispielhafte Verse vor. Titus 2, Vers 11. Da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame, also die rettende Gnade Gottes allen Menschen und sie erzieht uns. Luther übersetzt, sie nimmt uns in Zucht. Kommen wir gleich auch noch drauf. Und Johannes 1, Vers 16, und von seiner Fülle, schreibt Johannes, also von der Fülle von Gott, haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Also hier hat das so den Eindruck einer Unerschöpflichkeit. Das ist nicht so, dass es heute noch klappt und morgen ist die Gnade zu Ende. Pech gehabt, ist nichts mehr da. Sondern wir haben von seiner Fülle genommen alle Gnade um Gnade. In der Bibel ist die Gnade eine ganz sichere Angelegenheit. Es ist kein Wackelpudding. Gottes Gnade ist eine sichere Bank. Darauf kann man sich verlassen, darauf kann man sein Leben gründen. Der amerikanische Pastor und Jugendarbeiter Mike Iaconelli, der hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Gnade ist nicht nur ein Wort. Und daran hat er Folgendes geschrieben. Den Text könnt ihr auch hier mitlesen. Eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung, sie war krank und außerstande, ihre zweijährige Tochter zu versorgen. Und unter Weinen erzählte sie mir, sie hätte ihre Tochter, die Zweijährige, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten. In einer Stunde verdiente diese Zweijährige durch die Prostitution mehr, als sie selbst in einer ganzen Nacht anschaffen konnte. Sie müsse das tun, erklärte sie, weil sie sonst kein Geld für Drogen hätte. Und der Mike Iaconelli, der schreibt dann, ich ertrug es kaum, diese Geschichte anzuhören. Dann fragte ich sie, ob sie je daran gedacht hätte, in der Kirche um Hilfe zu bitten, in einer Gemeinde. Und ich werde nie den Ausdruck von purem Schock vergessen, der über ihr Gesicht kam. Kirche, rief sie, was soll ich denn da tun? Ich fühle mich doch sowieso schon schlecht genug. In der Kirche würde ich mich noch schlechter fühlen. So oder so ähnlich fühlen nicht wenige Menschen, die auch weniger Schlimmes getan haben. Die sagen, ich gehe in keine Kirche, ich gehe in keine Gemeinde, weil da kriege ich nur ein schlechtes Gewissen und da merke ich, wie schlecht ich bin. Das Erstaunliche ist, wenn wir die Geschichten von Jesus im Neuen Testament lesen, da sind Frauen, so wie diese Prostituierte zum Beispiel, die sind zu Jesus hingelaufen. Die sind nicht vor ihm weggelaufen, sondern sie fühlten sich zu Jesus hingezogen. Und die Frage ist, warum hat die Kirche in der westlichen Welt heute weitgehend ihre Anziehungskraft für Menschen verloren? Gnade macht den Unterschied. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und es ist die Gnade, die Christen eigentlich unterscheiden sollte von allen anderen Menschen auf dieser Welt. Der amerikanische Schriftsteller Gordon MacDonald, der hat einmal gesagt, der Text, den seht ihr hier schon, die Welt kann fast alles so gut wie die Kirche oder sogar besser. Man muss nicht Christ sein, um Häuser zu bauen, um Hungernde zu speisen, um Kranke zu heilen, könnte ergänzen, um Flüchtlinge zu versorgen und alles Mögliche an guten Dingen zu tun, die auch gut sind. Aber es gibt nur eins, was die Welt nicht kann. Sie kann keine Gnade anbieten, keine rettende Gnade anbieten. Und dieser Mike Iaconelli, der hat geschrieben, was mich immer getrieben hat, war die Suche nach Gnade. Eine Zeit lang lehnte ich die Kirche ab, weil ich dort zu wenig Gnade erlebte. Aber ich kehrte zur Kirche zurück, weil ich nirgendwo sonst Gnade gefunden habe. Was ist eigentlich Gnade aus Sicht der Bibel, aus Sicht des Neuen Testamentes? Wenn man über Gnade nachdenkt, dann ist das eigentlich ein Skandal. Wir nehmen dieses Wort sehr oft in den Mund, wir reden davon. Aber was bedeutet das genau? Und ich glaube, uns ist manchmal viel zu wenig bewusst, wie radikal Gnade ist. Eigentlich ist, wenn man die Bibel mal genau liest und Christus so kennenlernt, wie er sich offenbart hat. Seht ihr, das Problem mit der Gnade ist, und jetzt kommen drei Punkte, die ziehen sich jetzt durch die ganze restliche Predigt durch. Erstens, Gnade ist weder logisch, Gnade ist nicht logisch, Gnade ist auch nicht vernünftig und das Schlimmste vielleicht, sie ist auch nicht gerecht. Gnade ist nicht gerecht. Und darum ist die Gnade ja so ein Skandal. Die Juden damals, die haben sich so geärgert über die Gnade und über Jesus, weil das nicht gerecht war. Und sie ist auch unlogisch. Und die intellektuellen Griechen damals, die haben sich auch geärgert über die Gnade, weil es eben unlogisch war. Und Gott handelt, wie ich auch zeigen werde, nicht immer vernünftig und schon gar nicht logisch. Im Neuen Testament lesen wir viele Geschichten, die Jesus erzählt, Gleichnisse oder auch wirkliche Geschichten, um den Charakter Gottes, des himmlischen Vaters zu beschreiben. Und da gibt es zum Beispiel, und ich will jetzt mal vier Geschichten kurz nennen, da gibt es zum Beispiel die Geschichte von einem verlorenen Schaf. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Die meisten kennen sie, auch wenn die Leute nicht unbedingt in die Kirche gehen, aber die Geschichte hat man immer mal wieder gehört. In Lukas 15 wird sie erzählt. Ich lese mal einige Verse daraus. Es nahten sich aber zu Jesus einige Zöllner und Sünder. Das wurde damals deswegen unterschieden, weil die Zöllner nicht zu vergleichen mit den heutigen Zoll- und Finanzbeamten, die in Deutschland sehr korrekt sind und immer das Richtige und gerecht tun. Aber damals war das ganz anders. Das waren Leute, die waren Verräter, die haben paktiert mit der römischen Besatzungsmacht. Die haben sich genommen, was sie gerade wollten, je nachdem, wie sie waren. Und es war eigentlich gemein. Und deswegen werden die hier nochmal unterschieden. Also es nahten sich zu Jesus einige Zöllner und Sünder. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also es waren die Religiösen, die immer zur Synagoge, zur Kirche gingen damals, die murrten und sprachen, dieser Jesus, der nimmt die Sünde an und isst sogar mit ihnen. Also ein Wahnsinn, mit diesen Zöllnern und Sündern zusammen zu essen, das ging eigentlich überhaupt nicht. Und dann sagt Jesus zu ihnen dieses Gleichnis. Genau, jetzt kommt der Text. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem einen Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern, trägt es nach Hause und dann feiert er eine Party und so weiter. Und dann sagt Jesus, und so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. Und wisst ihr, das ist eine Geschichte, die erzählt man gerne in der Kinderstunde und wir kennen sie und irgendwie ist das auch sehr bewegend. Aber wisst ihr, die Geschichte, die ist eigentlich total unlogisch. Ich wohnte früher in einer ländlichen Gegend am linken Niederrhein in Nordrhein-Westfalen und sehr flaches Land, so ähnlich eigentlich wie hier in der Lüneburger Heide. Und da sah man sehr oft auch große Schafherden. Von hier am Rand der Lüneburger Heide ist es ja auch öfters zu sehen, wenn dann so ein Hirte 200 oder 300 oder 500 Schafe hat, auf die er aufpassen muss. Und dann läuft so ein blödes Schaf davon. Schafe sind ja keine besonders intelligenten Tiere, die laufen öfters davon. Und dann läuft so ein Schaf davon. Und wisst ihr, was die Hirten dann machen, wenn sie halbwegs intelligent sind? Die bleiben bei den anderen 500 Schafen zurück. Und die kümmern sich nicht um das eine blöde Schaf. Weil wenn sie diesem einen blöden Schaf nachgehen, dann ist die Gefahr, dass die anderen 499 auch irgendwie sich zerstreuen und nachher auch weg sind. Logisch und vernünftig ist es doch, bei den 500 Schafen zu bleiben und auf die aufzupassen. Und wisst ihr, was Jesus sagt, wie sein Vater ist, wie Gott ist? Er sagt, wenn eins verloren geht, dann geht er dem so lange nach. Und wisst ihr, wie lange er Gott einem Menschen nachgeht? Er geht ihm so lange nach, bis er ihn gefunden hat. Jesus geht dir so lange nach, bis er dich gefunden hat und mich gefunden hat. Das ist Gnade, das ist nicht vernünftig. Das ist aber Gnade. Eine zweite Geschichte, die finden wir in Johannes Kapitel 12, 1 bis 8. Das ist die Geschichte von der Maria. Maria, die kommt einmal mit einem Nardenöl zu Jesus. Nardenöl, das war einmal eines der teuersten Parfüms, die es gibt. Der Preis von diesem Parfüm, von dieser Flasche ist so, man sagte, ungefähr ein Jahresgehalt. Also könnt ihr mal rechnen, wie viel ihr im Jahr verdient. Und so viel war diese eine Flasche wert. Also wenn du für deine Frau noch was Passendes zum Geburtstag oder Hochzeitstag suchst, dann weißt du Bescheid. Auf jeden Fall nahm diese Maria dieses Öl, was ein Jahresgehalt ist, und sie macht die Flasche auf und sie schüttet das Öl über die Füße von Jesus. Und der Kassierer von dem Verein, von den Jüngern, der Judas, der hat sich aufgeregt. Er sagt, das ist ein Wahnsinn, das ist eine Verschwendung. Man hätte dieses Parfüm verkaufen können, wir hätten den Armen helfen können, wir hätten Kranken helfen können, und die schüttet das einfach so auf seine Füße. Und wisst ihr, was Jesus dazu gesagt hat? Jesus lobt die Maria. Er sagt, super Maria, wir werden immer an das erinnert werden, was du getan hast. Und es ist gut, dass du das gemacht hast. Und das ist auch Gnade. Das ist nicht vernünftig. Aber, und das ist nicht logisch. Aber das ist Gnade. Es gibt noch eine weitere Geschichte. In Matthäus 20 lesen wir sie. Kennen wir wahrscheinlich auch als Bibelleser, die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Und wir könnten sagen, es ist auch eine Geschichte von einem ungerechten Bauern. Da ist ein Bauer, der sucht Arbeiter für seinen Weinberg. Das ist gerade die Zeit der Ernte wahrscheinlich. Und er sucht jetzt Leute, die ihm dabei helfen, damit das schnell geht. Und dann kommt er um 6 Uhr früh zum Marktplatz der Stadt. Das war damals so wie das Arbeitsamt heute. Also da sind Leute, die Arbeit suchen. Und wenn man das wollte, dann begab man sich zum Marktplatz. Und dann kamen dann eben potenzielle Arbeitgeber. Die haben einen dann eingestellt. Und dann sieht er also ein paar Leute, dieser Weinbergbesitzer, und er nimmt sie mit und stellt sie ein. Und er vereinbart ihnen, ich gebe euch einen Denar. Also das war damals so ein Tageslohn, vielleicht würde man sagen heute 100 Euro, je nachdem, was man für einen Stundenlohn hat. Aber sagen wir mal zum besseren Rechnen. Und ihr müsst abends in der Ernte arbeiten bis 18 Uhr, dann kriegt ihr einen Tageslohn. Aber er hatte zu wenig Arbeit. Dann kommt er um 9 Uhr vormittags nochmal hinten, da stehen schon wieder ein paar Leute, nimmt er die auch noch mit und stellt sie ein. Und vereinbart mit ihnen das Gleiche, dann um 12 Uhr mittags kommt er nochmal, um 3 Uhr nachmittags nochmal und dann eine Stunde vor Feierabend kommt er nochmal, um 5 Uhr nachmittags, und vereinbart mit ihnen das Gleiche, nimmt sie mit und sie arbeiten. Und dann kommt der Feierabend um 18 Uhr abends, 6 Uhr abends, bezahlt er sie alle, er zahlt an alle den Lohn. Und wisst ihr, was das Verrückte in der Geschichte ist, das Unlogische? Die um 5 Uhr nachmittags gekommen sind, ein bisschen spät aufgestanden sind und wahrscheinlich erst nachmittags da aufgekreuzt sind am Arbeitsamt, die kriegen genau das gleiche Geld wie die, die schon morgens um 6 Uhr kamen. Und wisst ihr was? Die haben sich aufgeregt. Können wir in der Bibel nachlesen. Und Leute, das hätte ich auch gemacht. Das ist doch ungerecht, sowas. Das ist doch verrückt, wenn der eine, der arbeitet 12 Stunden in der Hitze des Tages, in der prallen Sonne, und in Israel ist es heiß, habe ich mir sagen lassen, und es ist extrem heiß manchmal, und der kriegt gleich viel wie der, der nur eine läppige Stunde gearbeitet hat, da würde ich mich auch aufregen. Das ist nicht gerecht. Gnade ist nicht gerecht. Und dann kommt auch einer zu ihm und regt sich auf, und dann sagt der Weinbergbesitzer, regst du dich auf, weil ich so gütig bin? Regst du dich auf, weil ich so gnädig bin? Vor ein paar Jahren, da gab es im Fokus mal einen Artikel über die Höhe von Vortragshonoraren von verrenteten Politikern. Und da ging es darum, da haben sie untersucht, wenn sie so eine Stunde irgendwo bei einem Anlass einen Vortrag halten, wisst ihr, wie viel die bekommen? Da war zu lesen zum Beispiel unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder, der bekam so 50.000 bis 75.000 Euro für eine Stunde Reden. Vielleicht die Gewerkschaft oder irgendeine andere. Ein anderer Anlass, Joschka Fischer, unser ehemaliger Außenminister, bekommt fast 30.000 Euro. Aber für amerikanische Verhältnisse sind diese Gagen hier nur Peanuts, könnte man sagen. Bill Clinton, der ehemalige amerikanische Präsident, seine Standardgebühr für eine Rede war $500.000. Und nicht eingerechnet dabei waren die Übernachtungen mit 4 Luxuszimmern in einem Top-Hotel, Spesen und Taschengeld von $700 pro Tag. Also es war schon mal gar nicht mitgerechnet. Sogar auf den anderen europäischen Spitzenplätzen tummeln sich alle anderen, nur nicht die Deutschen. Die amerikanische Bank Morgan Stanley soll für Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy 250.000 Euro für eine Rede geboten haben. Und Tony Blair, der ehemalige englische Premierminister, verlangt immerhin bis zu 200.000 Euro. Also ich sage euch mal, wenn ich sonntags mit meinen Pastorenkollegen nur den 1/10 Teil davon bekommen würde, also wir wären mehr als zufrieden, mehr brauche ich gar nicht, und so gut wie der Schröder oder der Clinton sich vorbereiten, haben wir Pastoren uns auf jeden Fall auch. Aber Leute, das ist ungerecht, da kann man sich aufregen. Aber die Bibel sagt es jetzt nochmal zurück zu Matthäus 20, das ist Gnade. Das ist Gnade, Gnade ist nicht gerecht. Und noch eine vierte und letzte Geschichte als Beispiel. In Lukas 15 finden wir sie, eine der bekanntesten Geschichten aus dem Neuen Testament, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Man könnte sie nennen die Geschichte vom ungerechten Vater. Da geht es wieder um einen Bauern. Hier bei uns in Westdeutschland gibt es ja kaum noch Bauern. Aber der hatte zwei Söhne, dieser Bauer, und der eine arbeitete brav am elterlichen Hof mit zu Hause. Und der andere holt sich sein Erbe von dem Vater, noch bevor der Vater gestorben ist. Und das ist an sich schon eine Frechheit, dass man schon mal das Erbe kassieren will, obwohl der Vater noch gar nicht tot ist. Und wisst ihr, das größte Wunder in der Geschichte ist, der Vater gibt es ihm. Der Vater zahlt ihn aus und er gibt ihm das Erbe, bevor er gestorben ist. Der jüngere Sohn, der haut ab, er verprasst das ganze Geld. Wir kennen die Geschichte innerhalb von einigen Monaten oder Jahren. Da steht nicht so genau drin, diese Zeitspanne. Und dann kommt eine Finanzkrise in das Land, er hat nichts mehr zu essen und es geht ihm so dreckig, dass er sogar die letzten Jobs annehmen muss und dann am Ende muss er sogar irgendwo in einem fremden Land die Schweine füttern. Das war für einen Juden aufgrund ihres alttestamentlichen Glaubens eine besondere Demütigung. Und dann erinnert er sich, mein Vater zu Hause, der hat doch Angestellte und ich könnte doch vielleicht, wenn ich schon nicht als Sohn, aber doch als Angestellter dort arbeiten und vielleicht nimmt er mich ja doch da zurück. Dann geht er reumütig zum Vater zurück und dann kommt er zurück und dann lesen wir Lukas 15 ab Vers 20 den Text hier. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und er wurde innerlich bewegt. Er lief hinaus, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Gewand, zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand, Sandalen an seine Füße, bringt das gemästete Kalb, schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Jetzt gab es aber ein Problem in dieser Geschichte, wir kennen das, der ältere Bruder, der hat all die Monate, all die Jahre auf dem Feld gearbeitet, ganz treu. Und jetzt hört er, da ist ein Fest irgendwo bei seinem Vater und dann fragt er einen Knecht und sagt, was ist da eigentlich los? Und dann sagt der Knecht, ja, der Hallodri da, dein jüngerer Bruder, der ist zurückgekommen und der Vater ist ganz aufgeregt und der macht jetzt ein Fest. Und dann wird der ältere Bruder zornig und ärgerlich und sagt, ich arbeite Jahr um Jahr und Tag für Tag auf dem Hof meines Vaters und nie hat er für mich ein Kalb geschlachtet. Und jetzt kommt dieser zurück, der alles verprasst hat, der schlachtet ein Kalb und die feiern ein Fest. Das ist doch total ungerecht. Ja, Leute, das finde ich auch. Gnade ist nicht logisch, Gnade ist nicht vernünftig und Gnade ist auch nicht gerecht. Aber das ist Gnade. Und wisst ihr, was wir aus all diesen Geschichten lernen? Und das ist dieser eine Punkt und das ist so wichtig zu verstehen. Gnade hat nichts mit Verdienst oder Belohnung zu tun. Du kannst dir die Gnade nicht kaufen durch gutes Leben oder durch gute Taten. Sie hat nichts mit Arbeit zu tun, nicht mit brav sein, nicht mit gut und richtig sein. Gnade ist immer ein Geschenk von Gott, unabhängig von dem, was wir leisten. Du kannst Gnade nur empfangen, ob als gewissenhafter, braver Familienvater oder als Süchtiger, als Habgieriger, als Geldsüchtiger, als Selbstdarsteller, der die Lügen liebt und in einem Lügengeflecht lebt. Du kannst Gnade nur empfangen. Vor dem Kreuz stehen wir alle auf ebenem Boden. Vor Gottes Gnade stehen wir alle letztlich gleich da. Und wisst ihr was, Leute, das irritiert uns. Das irritiert uns und deswegen haben wir so ein großes Problem manchmal mit der Gnade. Ich habe früher ungefähr auch so gedacht. Ich habe mich als damals 12-Jähriger bekehrt. Ich habe mich entschieden, mit Christus zu leben. Wir hatten eine gute Jugendarbeit damals in meiner Gemeinde. Und dann habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, das Christenleben ist ganz schön schwer. Ich schaffe das sowieso nie, alle diese Gebote zu halten. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst Gott lieben. Und das, was in der Bibel steht und nicht mehr sündigen, das schaffe ich gar nicht so hundertprozentig. Und die Nachbarn lieben, das ging sowieso nicht. Wenn mal ein paar neue Nachbarn kamen, dann ging es eine Zeit lang. Aber mit dem Alten schaffe ich das sowieso nicht. Und ich habe mir gedacht, ich bin einfach nicht geeignet für das christliche Leben. Und ich wusste immer, dass Jesus da ist, aber so richtig gelebt habe ich nicht immer mit ihm. Und ich hatte manchmal den Gedanken, wenn ich jetzt sterbe, naja, so richtig günstig ist das nicht, in den Himmel komme ich vielleicht gar nicht. Und wisst ihr, warum ich so gedacht habe? Weil ich geglaubt habe, ich kann mir den Himmel irgendwie verdienen, weil ich besser wäre als andere. Heute ist das manchmal genau umgekehrt. Heute kommen manchmal Leute zu mir und denken, weil ich Pastor bin, weil ich in der Kirche bin, ja du bist ja so viel besser als ich und so werde ich sowieso nicht. Und ich frage zurück, warum sagst du sowas? Ich bin überhaupt nicht besser als du. Wir sitzen alle im gleichen Boot und alles, was wir brauchen, ist Gnade. Die Leute vergleichen dann ihr Leben mit dem Pastor und sagen, ja, der geht jeden Sonntag in die Kirche und der liest in der Bibel, hat zwar einigermaßen geratene Kinder, hat keine Schulden, abends treibt er sich nicht auf Partys herum, sondern geht in Hauskreise oder Bibelstunden. Und dann glauben manchmal Leute, also wenn man das tut, dann ist man besser und dann verdient man sich den Himmel ein bisschen. Aber sehen wir, da ist was komplett falsch gelaufen. Es ist ein total falsches Verständnis. Das ist der Punkt, wo wir überhaupt noch nicht verstanden haben, was Gnade bedeutet. Für Gnade bekommt man nicht für Lohn oder für Leistung. Gott teilt nur Geschenke aus und wir können diese Geschenke nur empfangen und annehmen, egal wo wir stehen. Und du kannst dir mit guten Taten und Leistungen den Himmel nicht verdienen. Das ist nämlich Religion und die Religion versucht dir das einzureden. Das hat Christus nie gesagt. In Römer 6,23, Text sehen wir hier vorne nicht, aber den Text kennt ihr wahrscheinlich, da sagt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Luther sagt, der Sünde sollt, also die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Also die Sünde bezahlt einen Lohn für das, was man sich erworben hat, nämlich für ein schlechtes Leben den Tod. Aber die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 6,23. Das ist also ein Geschenk, eine Gnadengabe. Und daran sehen wir, für den gerechten Lohn ist die Sünde zuständig und für das unverdiente Geschenk ist Jesus Christus zuständig. Und das ist wichtig, dass wir diesen Unterschied erkennen zwischen Lohn, was ich mir verdiene, und einem Geschenk. Und wenn wir das erkennen, erkennen wir auch den Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung. Für Religion konnte ich mich eigentlich noch nie so richtig begeistern. Mit Religion habe ich nicht viel am Hut, weil die Religion hat Menschen von jeher nur unterdrückt und ausgebeutet. Da, wo das Christentum in einer falsch verstandenen Weise dann die Kreuzzüge losgeschickt hat und in einer herrscherischen Weise die Menschen an die Sakramente gebunden hat, wie in der mittelalterlich-katholischen Kirche oder im politisch-fundamentalistischen Islam, ist das genauso. Karl Marx hat mal gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Und da gebe ich ihm recht. In der Religion geht es immer um Leistung und um Lohn. In der Religion wird genau abgerechnet und dann wird abgerechnet, was man im Leben getan hat. Aber Gott schenkt Gnade. Und das ist das Problem. Gott und sein Sohn haben keine Religion gestiftet, denn in der Religion kannst du dir was verdienen und vor Gott nicht. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat einmal gesagt, nichts verdeckt Gottes Angesicht so wie die Religion. Jetzt sagen manche, ja, aber Jürgen, Gott ist doch heilig. Ja, das stimmt. Und Gott ist doch gerecht. Ja, das stimmt. Und Gott verurteilt doch auch Sünde. Ja, das stimmt. Und die hat er verurteilt am Kreuz von Golgatha, hat er seinen Sohn Jesus verurteilt. Und darum gibt es, wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, keine billige Gnade. Denn die Gnade, die Gott schenkt, die hat ihn alles gekostet, die war nicht billig. Die hat ihn alles gekostet, nämlich seinen Sohn. Und jeder, der Eltern ist, der Vater weiß, es kostet einen mehr, das Leben seines Kindes zu geben als sein eigenes Leben, weil man seine Kinder so lieb hat. Und Gott hat den Preis bezahlt, indem er seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat und deswegen kann er uns nun vergeben. Eine Geschichte hat mir geholfen, das zu verstehen. Vielleicht hat jemand den Film gesehen, Der letzte Kaiser. Der letzte Kaiser von China. Ich finde ich ein sehr guter Film. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt geschichtlich alles so ganz detailliert, exakt so stimmt, wie das so wiedergegeben wird. Aber er basiert auf jeden Fall auf historischen Tatsachen. Mir geht es jetzt um diesen Vergleich. Da war also dieser letzte Kaiser von China. Der Kaiser und auch seine Söhne, die wurden ja selbst als Gottheiten angesehen. Und dann in diesem Film, Der letzte Kaiser, das war dann letztlich ein dreijähriger Junge. Deswegen sieht man das auch hier so auf diesem Filmplakat. Der wurde jetzt zum Kaiser gekrönt, weil wenn du zur kaiserlichen Familiendynastie gehört und du kamst jetzt an die Reihe, dann warst du eben Kaiser, auch wenn du noch ein Kind warst. Und diesem kleinen Jungen standen 1000 Eunuchen als Diener zur Verfügung. Er lebt eigentlich in einer Märchenwelt, hat praktisch mit dem Volk, mit dem Leben des Volkes draußen nicht viel zu tun. Und da gibt es so eine Szene, als dieser Kaiser von China ungefähr 10 Jahre alt war, schätze ich mal, da kam sein Bruder, der außerhalb des Palastes lebte, um ihn zu besuchen in den Palast. Und da hat der Bruder den Kaiser gefragt, der Kaiser, der wurde immer getragen in so einer Sänfte, der Bruder musste nebenher gehen. Und da hat der Bruder den Kaiser gefragt, Kaiser, wenn du ungehorsam bist, er war ja 10 Jahre alt erst, wenn du ungehorsam bist, wirst du dann eigentlich auch bestraft, wenn du böse bist? Und dann hat der Kaiser geantwortet, ja, wenn ich böse bin, gibt es auch eine Strafe. Dann wird einer meiner Diener dafür verprügelt. Denn Bosheit muss bestraft werden. Das heißt, wenn der Meister böse ist, dann wurde der Diener dafür verprügelt. Und wisst ihr, was das Faszinierende an Gott ist, an Gottes Gnade ist? Gott hat diesen Brauch umgedreht. Wenn der Diener böse ist, wird der Meister dafür verprügelt. Und Gott hat sich in Jesus am Kreuz verprügeln lassen für unsere Bosheit, für unsere Strafe. Und das ist der Lohn, der Verdienst für Sünde. Das ist der Tod und den hat er getragen und deshalb kann er uns nun begnadigen. Und so funktioniert die Mathematik der Gnade, weil Gott selbst den Preis bezahlt hat in seinem Sohn. Und das heißt, Gnade ist ein Geschenk. Es hat den Geber alles gekostet, aber der Empfänger muss es annehmen. Ein anderer amerikanischer Schriftsteller, Philip Yancey, der hat mal diesen Satz geprägt. Er hat gesagt, es gibt nichts, was du tun könntest, damit Gott dich mehr liebt. Und es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich nicht mehr liebt. Und wenn du alles vergisst aus dieser Predigt, dann nimm diesen Satz mit. Und die Frage ist, stimmt das wirklich? Wir haben am Anfang diesen Text gelesen in Titus 2, Vers 11. Es ist erschienen die rettende Gnade Gottes allen Menschen, aber sie hat auch Folgen. Das kommt jetzt im nächsten Teil noch der Predigt, will ich kurz darauf eingehen. Luther übersetzt, sie nimmt uns in Zucht. Die Hoffnung für alle sagt, sie erzieht uns, dass wir dem weltlichen Leben den Rücken kehren. Und die Frage ist, was ist, wenn ich schlimme Dinge getan habe? Was ist, wenn in meinem Leben nicht alles in Ordnung ist? Was bewirkt die Gnade? Wozu braucht man Gnade? Und wir wissen aus der Bibel, dass das ursprünglich gedachte Verhältnis Gottes zu uns Menschen, wie Adam und Eva in der engsten Gemeinschaft mit sich im Paradies geschaffen hat. Diese Beziehung, die ist zerbrochen, weil Adam und Eva nicht so gehandelt haben, wie Gott es will. Und dann hat er sie aus dem Paradies getrieben. Wir sind aus der Gemeinschaft von Gott hinausgetrieben worden. Und um wieder zurückzukehren, hat Gott seinen Sohn gesandt, damit diese Beziehung wieder heilen kann. Und Gottes Gnade schafft eine neue Beziehung. Und wisst ihr, was Gnade, und damit komme ich zum Schluss, in meinem Leben bewirkt hat? Gnade hat in meinem Leben bewirkt, als ich verstanden habe, dass Gott mich so liebt, so bedingungslos liebt. Er liebt mich unlogisch, weil ich wäre der Letzte gewesen, den Gott lieb haben kann. Es ist nicht gerecht, warum sollte Gott mich gerade lieben? Ich bin nicht besser als jeder andere und keiner von uns. Aber als ich das verstanden habe, da habe ich gesagt, diesem Gott möchte ich mein Leben geben. Diesem Gott möchte ich leben und ich möchte so leben, wie er es möchte. Und ich merke, wie die Gnade mich in Zucht nimmt und wie ich von ihm lerne, wie ich immer mehr versuche, ihm ähnlicher zu werden. Nicht aus Pflicht, nicht weil die Religion es mir sagt, weil sie es mir vorschreibt, weil es ein Zwang ist, sondern weil ich überwältigt bin von so einer Gnade und Liebe, habe ich begonnen, andere Menschen zu lieben, Menschen, die ich vielleicht normalerweise gar nicht lieben würde und es fällt mir auch manchmal auch schwer. Ich habe begonnen, die gerne zu haben, weil ich weiß, dass Gottes Gnade gilt, ihnen wie mir, völlig egal, was er glaubt und was er erlebt. Ich habe begonnen, mich selbst anzunehmen und mich zu lieben, auch wenn ich noch dabei bin, weil Gott mich angenommen hat und mich liebt und mich nicht dauernd selber runtermachen muss. Ich bin begnadigt, ich habe jemanden, der mich liebt und so treibt mich die Gnade Gottes zur Erfüllung des größten Gebotes, nämlich du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das bewirkt die Gnade nicht aus religiösem Pflichtgefühl, sondern weil ich begnadigt bin, ist dieses ein Leben in Freiheit. Und das will ich nicht mehr aufgeben. Die Gnade und die Liebe Gottes, die hat keiner von uns in irgendeiner Weise verdient. Aber wir können sie empfangen. Wir sind Beschenkte. Und das hat auch Martin Luther damals erkannt. Und deshalb haben wir im letzten Jahr das Reformationsjubiläum gefeiert. Und ich wünsche mir zum Schluss meiner Predigt, dass keiner heute Morgen diesen Raum verlässt, ohne diese Gnade kennengelernt zu haben. Denn die einzige Voraussetzung, damit du diese Gnade persönlich erfährst, ist, dass du dieses Geschenk ganz einfach annimmst. keine Leistung, keine religiösen Übungen, nur die Hände ausstrecken und sagen, Herr, ich möchte diese Gnade empfangen. Es gibt übrigens zwei Tage in deinem Leben, die sind extrem wichtig. Der eine Tag ist der Tag, an dem du geboren wurdest, weil ohne diesen Tag gäbe es dich überhaupt nicht. Aber der zweitwichtigste Tag in deinem Leben ist der Tag, an dem du erkennst, wozu du geboren wurdest. Und wozu du geboren wurdest, ist, dass du Gnade empfängst von Gott. Dass du Christus aufnimmst als deinen Herrn und sagst, Herr, ich bin, wie ich bin, aber ich möchte diese Gnade empfangen. Und aus seiner Fülle nehme ich Gnade um Gnade jeden Tag, jeden Tag. Und das wünsche ich jedem von uns. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und sie nimmt uns in Zucht, sie erzieht uns und sie formt uns zu Menschen, die Gott immer mehr gefallen und die ihm ähnlicher werden. Der deutsche Theologe Hermann Betzel, der hat einmal gesagt, die Gnade ist unerschöpflich in ihrer Vergebungskraft, aber sie hat ihre Sekunde. Wenn wir jetzt aus diesem Gottesdienst rausgehen, dann dürfen wir das wissen, die Gnade ist unerschöpflich, auch für mein Leben, egal wie tief ich gefallen bin, ich kann zu Gott zurückkommen, wie der verlorene Sohn und ich kann bei ihm Gnade und Vergebung und Annahme finden und eine neue Ausrichtung meines Lebens. Aber hier steht auch, die Gnade hat ihre Sekunde. Und für den einen oder anderen von euch ist diese Sekunde vielleicht heute, vielleicht jetzt in diesem Gottesdienst, vielleicht beim nächsten Lied, was die Musikgruppe uns gleich begleiten wird und wo auch die Gnade das Thema ist. Deine Gnade reicht aus. Und du sagst vielleicht, Herr, ich bin nicht religiös und ich kenne diese Gnade nicht, aber ich möchte diesen Herrn kennenlernen. Und das wünsche ich euch, während wir nachher dieses Lied singen, dass ihr vielleicht innerlich still betet und eine Antwort darauf gebt. Und Gott sagt, Herr, ich nehme deine Gnade an. Gnade hat ihre Sekunde und vielleicht ist diese Sekunde heute für dich gekommen. Hab Mut und fass dir ein Herz, gib dieses dein Herz dem Herrn und suche das Gespräch, vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst mit jemandem, der dir vertraut ist. Und darum sagen wir auch am Ende eines Gottesdienstes, der Friede und die Gnade Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Das wünsche ich jedem von uns. Amen.